vorlesen, die dann auf Erden sind, die dann zum Glauben kommen, die dann wegen ihres Glaubens an Gottes Sohn und Gottes Wort umgebracht werden. Und denen wird gesagt, nur ruhig, seid noch etwas geduldig, ich werde euch rächen, an denen, die euch umgebracht haben. Aber eure Brüder, die im Kosmos sind, die wissen auch, noch umgebracht werden. Das steht geschrieben. Das sagt die Bibel. Ich habe mit tiefster Bewegung des Herzens das ganz gründlich verfolgt und gestaunt. Das sind die Seelen unter dem Altar. Können die reden? Ja? Können die Wünsche äußern? Ja. Ja. Nefesh, Hebräisch, Psyche, Griechisch. Ich lade auf Offenbarung 6, 9 bis 11. Das ist die erste Gruppe. Nein, die zweite. Die erste Gruppe ist der Christus. Der erste Ding. Und jetzt ist der Christus weg. Glieder sind weg. Der Herr hat seine Glieder und hat dann dort oben allerhand Dinge noch. Und während dieser Zeit dort oben laufen dann auf Erden die Christenverfolgungen und die Judenverfolgungen und all diese vielen Dinge, die noch ausstehen, bis das tausendjährige Reich aufgerichtet wird. Die laufen parallel. Das müssen wir begreifen. Ja, Offenbarung 6, 9 bis 11, ich lese, und da heißt es, als das fünfte Siegel geöffnet wurde, sah ich unter dem Altar, nämlich der Himmel oben, die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Das Zeugnis zu Jesus, dem Sohn Gottes. Auch sie hatten, sie waren geschlachtet worden. Umgebracht wie das Vieh, weil sie sich zum Wort und zum Sohn Gottes bekannten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher oder o Gebieter, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an den Erdsaßen, an denen, die auf der Erde sitzen, die es nur mit der Irdischen zu tun haben, die ganz nur ins Irdische aufgehen, im Irdischen aufgehen und glauben, was sichtbar ist. Bis wann? Bis wann? Wir wissen, du bist der Rächer und Richter. Du bist der Rechte, der gerechte Despot. Das Wort im Griechischen heißt Despot, aber nicht mit dem Beigeschmack, den wir dem Wort geben. Es ist einfach der absolute Herr. Bis wann? Dauert so lang, dass das Gericht kommt, das wissen Sie. Aber es geht Ihnen nicht rasch genug. Jetzt geht acht. Und es wurde Ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Ihr Gewand war also noch nicht weiß. Aber jetzt bekamen Sie, oder werden Sie das weiße Gewand bekommen, dort vor dem Altar. Die Seelen unter dem Altar bekommen sie ein weißes Gewand. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Jetzt haltet mal Ruhe, bezähmt mal euer Verlangen nach Gerechtigkeit und Rache. Das verurteilt Gott nicht, sondern er sagt nur, also, das wird euch genehmigt. Kommt. Aber eine kleine Zeit ruhet noch, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet würden, nämlich in der ganzen Welt, in den anderen Erdteilen. Nicht nur im Vorderen Orient, wo Israel wohnt, sondern auch in den anderen Erdteilen. In allen Erdteilen. Die ebenso wie sie getötet werden sollten. Heute, ich rede jetzt ganz töricht, können wir das Billige haben. Wir können uns hier in dem Saal hinsetzen. Wir können eine Entscheidung für Christus treffen. Wir können eine ganze Weihe unseres Lebens an ihn vollziehen. Wir können über unseren Starrsinn, unseren Dummkopf, unseren Dickkopf, unseren Neid und Streiten, all diese bösen Dinge, die anlagemäßig noch in uns sind und wirken wollen, können wir Buße tun und können uns schämen und können sie loslassen und preisgeben. Das können wir. Und wenn wir rausgehen, wird kein Mensch uns ein Haar krümmen. Keiner. Aber dort, in dem Augenblick, wo einer sich bekennt, nach der Entrückung, da ist ja auch der Heilige Geist weggenommen von der Erde, wer sich bekennt zu Wort Gottes und zum Sohn Gottes, wird getötet. Ich habe diese Parallele, die hier zum ersten Mal genannt wird, so wie ihr werden sie getötet und dann werdet ihr das bekommen, was ihr wünscht und auf der Stufe gemäß, auf der ihr steht, werdet ihr gesegnet sein und belohnt werden. Das ist der Ablauf des Programms Gottes. Ist denn da ein Unterschied zwischen dem Körper und Leib Christi und den Seelen unter dem Altar? Ist ein Unterschied? Ja, da ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied. Die Gnade, die jetzt wirkt, die allgenügsame, überwältigend große, alles tragende Gnade, die wird dann spezialisiert sein und nicht mehr zu dem erhöhen und erheben, dass die anderen nicht mehr zu dem wir erhoben wurden, sondern es werden dann die Knechte und die Untertanen und so weiter. Denn bis einmal Gott in allem und alles in Gott ist, da gehen noch viele Ordnungen und Unterordnungen vor sich, durch alle Äonen hindurch, bis die Äonen vollendet sind. Und bis der Kosmos gesprengt ist und die Unendlichkeiten gefüllt sind von Gott selbst durch die Gemeinde des Christus. Bis dahin bleiben gewisse Unterordnungen und Funktionen und die Möglichkeit von Funktionsstörungen und Überschneidungen und so weiter. Das ist die Seele in dem Altar. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter und bitte lesen wir Offenbarung 7, 9 bis 17. Da finden wir jetzt wieder eine Gruppe von Menschen, die gehören nicht zur Gemeinde, so wenig wie sie da, die gehören nicht zum Leibe Christi, denn von euch betet keiner. Oh Gott, räche uns an denen, durch die wir unsere Ehre und unser Vermögen verlieren und unterdrückt werden und geschmäht werden. Das kann keiner sagen. Wir sagen nicht, räche uns, sondern segne auch die. So beten wir. Das ist Gemeinde, das ist der Geist der Gnade. Aber der ist ja weggenommen und das ist der Geist, das ist ja schon ein Stück ewiges Evangelium. Gott ist heilig und Gott ist gerecht in allen seinen Taten. Ja, das ewige Evangelium löst ja das Gnadenevangelium ab. Mit der Entrückung, nach uns der Entrückung. Da herrschen andere Ordnungen und Gesetze. Brüder, das müssen wir wissen. Wenn wir es nicht wissen, wer soll es denn wissen? Wer denn? Wer denn? Nur die Heiligen und Geliebten, die in der Bibel leben und ihre Wurzeln haben. Also ich lese jetzt als Nummer 3 die unzählbare Schar, Offenbarung 7 von Vers 9 ab. Nach diesem sah ich und sie eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und Stämmen und Völkern und Sprachen. Also nicht nur aus Israel, nicht nur aus Juda, sondern jeder Nation und von Stämmen und Sprachen. Aus jeder, überall stecken Erstlinge auf ihrer Stufe drin. Das sind auch Erstlinge. Aber auf ihrer Stufe. Weiter. Und sie standen vor dem Throne. Wir sind versetzt mit Christus und in Christus auf den Thron. Und die stehen vor dem Throne. Und die im Kapitel vorher, die waren unter dem Altar. Da hatten jeder einen bestimmten Platz. Ja. Bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Frieden und Sieg. Das ist Doppelsymbolik der Palme. Frieden und Sieg. Palmen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme. Und alle Engel standen. Die Engel haben Stehplätze. Die Gemeinde hat einen Sitzplatz in Christo Jesu. Alle Engel standen um den Thron her und um die Ältesten und die vier Zoä, die vier lebendigen Wesen, und fielen vor dem Throne auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Und jetzt kommt ein Gebet, das hat ein Voraus-Amen und ein Schluss-Amen. Unsere Gebete haben meistens ein Schluss-Amen. Es gibt auch Gebete, die haben ein Voraus-Amen. Und es gibt Doppelschwüre, die haben ein Doppel-Voraus-Amen. 25 in Johannes Evangelium. Entsprechend dem Halbjahr. 25 mal 2. Ja, ein Doppel-Voraus-Amen. Es ist etwas Wunderbares. Lest einmal im Johannes Evangelium alle die Worte, die mit einem doppelten Amen eingeleitet werden. Alle Welt tut sich euch auf, meine Brüder. Alle Welt.
Hij roept dan waarlijk, waarlijk.
Ja, bij Luther heißt waarlijk, waarlijk. In de tekst heißt het amen, amen. Ja, bij Luther waarlijk, waarlijk. Amen. Die Segnung, die Herrlichkeit, die Weisheit, die Danksagung, die Ehre, die Macht und die Stärke. Unserem Gott von Äon zu Äon. Also sind das Dinge, die während der Äonen noch laufen, die am Ende der Äonen in eine viel höhere Ebene gehoben werden. Amen. Jetzt kommt der Schluss. Amen. Und einer von den Ältesten, das sind also keine Ältesten von auf der Erde, sondern Älteste im Himmel. Auf Erden gibt es nur deshalb Älteste, weil es auch im Himmel Älteste gibt. Denn alles, was auf Erden ist, ist ein Abbild des Himmlischen. Das müssen wir mal verstanden haben. Dann sind wir dort oben zu Hause. Dort oben. Dort oben, ganz oben. Und einer von den Ältesten hob an und sprach zu mir, zu dem Johannes, diese mit den weißen Gewändern begleitet. Wer sind sie und woher sind sie gekommen? Eine dumme Frage. Erstens, wer sind sie? Und zweitens, woher kommen sie? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, ich weiß es nicht. Ein Wort, das viele Fromme, Wichtigtuer, noch nicht gelernt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt eine ganze Anzahl von Dingen, die wusste Paulus nicht. Ich nenne euch mal eins, was ganz äußerlich ist. Er hat nicht gewusst, wie viel er getauft hat. Wie viel er getauft hat, weiß ich nicht. Er hat noch mehr Dinge nicht gewusst, was ich erwähnen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das ist ein wunderbares Wort. Ein Wort der Demut. Und nun sagt Herr Engel, gut, dann will ich dir sagen, wenn du es nicht weißt. Er hat nicht angefangen zu schwitzen und zu stottern, sondern er sagt, ich weiß es nicht. Und da antwortet er, Herr, du weißt es. Und er sprach, das sind die, die aus der großen Trypsis kommen. Aus der großen Drangsal. Nicht aus einer großen Drangsal. Wir alle kommen aus Drangsalen. Wir leben in der Drangsal der Jetztzeit. Die Drangsal der Jetztzeit. Jetzt. Und Israel kommt in die Drangsal der Letztzeit. Und die kommen aus der großen Drangsal. Nicht aus irgendeiner, sondern aus der. Das ist die eigentliche Drangsalzeit, das ist die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche von 3,5 Jahren oder 42 Monaten. Festgelegt auch nach Tagen. Je nachdem, von welcher Schau aus diese Zeit beurteilt wird. Da können wir jetzt nicht eingehen, obwohl das ein wunderbares Kapitel ist. Sie kommen aus der großen Drangsal und haben ihre Kleider oder ihre Gewänder weiß gemacht oder gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, in seinem Heiligtum. Und der auf dem Throne sitzt, wird sein Zelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern. Sie sind durch Hungersnöte gegangen. Denn in der Drangsalzeit, da konnte man ja nicht kaufen und verkaufen. Und deshalb sind sie aus der Drangsalzeit gekommen. Umgebracht worden. Getötet worden. Wie die anderen auch. Sie werden nicht mehr hungern und werden nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne aufgefallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und leiten zu den Quellen der Wasser des Lebens. Also die Ruhe noch nicht an den Quellen der Wasser des Lebens. Das Lamm führt sie hin. Da werden gibt es Vollendungsaktionen in der anderen oberen Welt. Die gibt es, der die Leute, der Verständnis von Gottes Gott. Er soll schweigen, soll sagen, ich glaube das nicht. Gut, nehme gar niemand übel. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Sie sind die Tränen in Augen aus dieser Erde, wo sie Glut und Verfolgung und Mord und Totschlag erlebten, sind sie mit Tränen in Augen weggenommen worden. Und Gott wischt nun beim Empfang ihnen die Tränen ab. Und das Lamm weidet sie. Das steht nicht uns bevor, beziehungsweise
als Zuschauern, und steht es uns bevor, das werden wir alles sehen, das werden wir erleben, denn dann sind wir ja längst mit dem Herrn vereint, als sein Körper und seine Glieder. Dann werden wir das sehen und erleben. Und das war die dritte Gruppe. Und dann kommt eine vierte Gruppe, die will ich auch noch nennen. Das ist der männliche Sohn, der entrückt wird. Es gibt nämlich verschiedene Entrückungen. Der Paulus wurde ja auch entrückt, in den dritten Himmel. Im Leib oder außer dem Leib? Weiß es jemand? Nicht? Paulus hat es ja selber nicht gewusst. Ob im Leib, ob außer dem Leib, weiß ich nicht. Das ist auch eine Entrückung. Und unsere Entrückung, auf die wir warten, ist eine. Und hier ist wieder eine Entrückung. Und der Elias, war das keine Entrückung? Und der Henoch, war das keine Entrückung? Meine Freunde, oh, seien wir doch nicht so blind und lassen wir uns kein Dogma vorschreiben von Menschen und von Organisationen. Hängen wir uns an der Welt mit Magneten und glauben wir allem, was geschrieben steht. Und dann können die Wasser fließen und strudeln und jeden, je nach seiner Anlage, nach seinem Bedürfnis, leiten von Klarheit zu Klarheit. Das kann nicht jeder mit Buddha-Mul mit seinen Zeitrhythmen und mit seinen wunderbaren Zeichnungen und mit seinen Künstlerhänden, da baut er da die siebenarmigen Leuchter und auf den Vorhof und so weiter. Das kann nicht jeder. Ein anderer, der macht das anders. Es gibt auch Leute, die können das eher durch die Musik und durch ein Lied ausdrücken, was er als Architekt und ich als Schulmeister mit Worten und jeder auf seine Art ausdrückt. Das ist doch so wunderschön! Das brauchen wir doch nicht, uns zu bekämpfen und zu neiden und zu streiten und abzulehnen. Ich rede jetzt von einer Entrückung, die finden wir Offenbarung 12, 1 bis 6. Offenbarung 12, 1 bis 6, das ist dann die nächste Gruppe der Lebendigmachung. So geht es Zug um Zug und Stück um Stück. Ich will euch nur sagen, was wir erleben werden. Meine Brüder und Schwestern werden die Erde verlassen. Da geht er hinein. Und wird es wunderbare Dinge erleben. Dann gehen euch die Augen auf, dann ist die reale, die wirkliche Welt da. Und diese dunkle, kalte, feine Welt, die ist dann wesenlos, wesenlos. Glaubt ihr, das ist für euch nur eine brodelnde Finsternis? Obwohl ihr dann auch Zuschauer seid dessen, was sich auf Erden vollzieht. Denn diese Leute werden Zeugen und Zuschauer genannt, in Hebräer 11. Die vollendeten Gerechten. Ja. Das ist wieder die andere Seite. Ich lese also aus Offenbarung 12, Vers 1 bis 6. Ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, ein Weib. Das ist die Gemeinde, das Weib, das ist Israel. Bekleidet mit der Sonne. Die Sonne ist Christus. Und der Mond unter ihren Füßen. Der Mond ist Satan. Ich will gleich die Deutung geben. Israel hat den Sieg. Gekrönt von Christus. Und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen, kein Wunder, sind 12 Sterne, das komplette Israel. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen, um in Schmerzen zu gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, ein chronischer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und warf sie auf die Erde. Ein Drittel der Lichtmajestäten ist vom Satan gefangen, gefallen und auf die Erde. In die Luftgebiete, Fürst der Gewalt der Luft, Satan. Ich weiß, dass das von vielen abgelehnt wird. Die sagen, das ist nur ein Bild, das ist nur eine Sprachfigur. Das sind Bultmann-Leute, nur am Anfang, sind erst am Anfang ihrer Bultmann-Entwicklung. Ja. Aber es ist schon Leugnung einfach des Wortes. Das steht da, das glaube ich. Verstehen kann ich nicht alles, aber ich kann alles glauben und kann für alles danken. Das kannst du, das kann ich, das kann jeder Gläubige. Noch einmal, ein Drittel der Lichtengel werden verfinstert und sein Schwanz zieht ein Drittel dieser Sterne, die Sterne sind ja Engel, und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem Weibe, das im Begriff war zu gebären, also vor Israel, auf dass er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind verschlänge. Satan will alles, was der Heilige Geist in den Heizkörperschaften wirkt, sowohl in Israel als auch in der Gemeinde, in dir und in mir, das will der Satan verschlingen. Will Satan mich verschlingen,
so lass die Engel singen, dies Kind soll unverwechselt sein. Das ist ein Kinderlied. Und in diesem Kinderlied sind biblische Wahrheiten, die die Gemeinde von heute nicht mehr kennt oder nie gekannt hat. In diesen Kinderliedern. Da werden wir glänzen wie Sterne so rein in das Heiland des Krone als Edelgestein. Das ist ein Kinderlied. Aber dass wir die Diamanten, die Kronjuwelen und die Edelsteine sind, wir, die Glieder des Leibes, das weiß man heute auch nicht mehr. Das bedarf man als Hochmut, als Schwärmerei von den Sektierern. Gut, sagt es, wir wissen, was wir in Christo haben und sind. Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Throne. Dass das natürlich auch ein rückwirkendes Bild ist auf Jesus und seine Himmelfahrt, dass das auch ein Vergleichsbild ist für die Gemeinde, das ist klar, denn jede Schrift ist siebenfach beleuchtet und von siebenfacher Auslegung. Auch davon weiß man heute nichts mehr. Ich habe in ganz alten Bibelkommentaren gelesen, und der Geier hat das mal gezeigt, dem habe ich mal einen ganz alten Bibelkommentar geschenkt, weil er ja alles verloren hat. Und da habe ich gesagt, ja, guck mal da, da stand, jedes Wort Gottes ist von siebenfacher Bedeutung in sieben Sphären, die immer größer, immer größer werden. Und so ist auch dieses Wort. Deshalb soll man nicht streiten, wer ist denn das Kind, das das Weib gebiert? Ist das ein rückschauendes Bild auf seinen Sohn aus Israel, auf Christus? Ist das ein vorschattendes Bild auf die Gemeinde? Oder ist das etwas, was sich wirklich buchstäblich einmal erfüllen wird? Alles ist es, Christus alles und in allem. Brüder, wenn wir einmal von der Vollendung aus Bibelstudium treiben werden, wir werden aber staunen über unsere Dummheit und Engherzigkeit und Finsternis, mit der wir hier umhertappten. Und haben die anderen, die nicht gerade so finster waren wie wir, beschimpft. Und sie haben uns beschimpft, weil wir gerade so nicht ganz so finster waren. Naja, also, das Kind wurde verschlungen und das Weib floh in die Wüste. Jetzt kommt die Lehre vom Bergungsort. Gibt es einen Bergungsort? Gibt es einen Bergungsort? Natürlich, Adulam war ja einer. Du bist mein Bergungsort, hat David gebetet. Es gibt einen Bergungsort. Und auch Israel wird in der Endzeit irgendwie in einem Bergungsort bewahrt bleiben. Diese Lehre vom Bergungsort hat in der Kirchengeschichte viel Staub aufgewirbelt. Und deshalb sind immer wieder Menschen, die sich für das geistliche Israel hielten, die es aber nicht waren, die sind dann nach Südrussland gezogen. Haben gesagt, wenn alles untergeht, in Südrussland ist man geborgen. Da hat man einen Bergungsort. Und das haben sie erlebt. Umgebracht sind sie was? Schlimmer als das Vieh. Von den Kommunisten. Auch Freunde von mir, die dabei waren, die durch meinen Dienst zum Glauben kamen, wussten, umgebracht wird. Weil sie Christen waren, meine Freunde. Wo selbst sie eine von Gott bereitete Stätte hat, auf dass man sie da selbst ernähre, 1260 Tage. Darf man das wirklich nehmen? Paul, nimmt sie das wirklich? Jawohl, das nehmen wir wirklich. Wir nehmen alles mit zunächst wirklich. Dass dahinter auch eine prophetische Tiefe oder noch sechs prophetisch-symbolische Tiefen stecken, das erkennen wir ohne weiteres an. Dass wir das auch für uns persönlich nehmen dürfen. Vater, gib mir einen Bergungsort, gib mir ein Stück Heimat, wo ich unantastbar bin durch den Feind, durch den Sexus und durch den Mammon und durch den Hochmut, durch die Lieblosigkeit und durch die Bosheit. Lass mich geborgen sein wie in dir, Herr Jesus. Du bist mein Bergungsort. Mit Rettungsjubel gibst du mich. Darf man das für sich beziehen? Im 27. Psalm. Selbstverständlich, das müssen wir. Jedes Wort hat nicht nur eine Bedeutung historischer Art, so was, das gibt's, sondern persönlicher Art. Und dann erst prophetischer Art für Israel, die Nation. Und dann erst symbolischer Art auf Gott, die ganze Welt, alle. Jedes Wort. Und wenn uns das aufgeht, wenn wir anfangen, dieses Manna der Schrifterkenntnis zu genießen, ich kann euch sagen, das ist etwas Grandioses und Herrliches.
Wir wollen ja nur anreizen dazu.
Das war Nummer 4. Nummer 5, das sind die 144.000 in Offenbarung 14, 1 bis 3. Wer von euch gehört zu den 144.000? Ist jemand da? Ist ein Gläubiger aus Israel da? Aus dem Stamm Dam oder Nachri oder Gad oder Asa oder Issachar? Ist jemand da? Keiner. Also, wenn einer kommt und erzählt euch, ihr müsst zu den 144.000 Versiegelten gehören, sonst seid ihr verloren, dann schickt mir wieder, gibt die 20 Pfennig für sein Toastplättchen und schickt mir wieder heim. Ja, ich habe das x-mal erlebt. Ich will gar nicht darüber viel sagen, ich will nur eine der zwei Worte vorlesen. Offenbarung 14, 1 bis 3, meine Freunde. Offenbarung 14, 1 bis 3. Und da heißt es, ich sah, das Lamm stand auf dem Berge Zion, das ist die Königsburg bei Jerusalem, von Jerusalem, Zion. Herrlich ist etwas. Er hat eine herrliche Zukunft, Zion. Lest mal nach, was die Schrift über Zion sagt. Und mit ihm, mit dem Lamm, 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied und so weiter und so weiter. Ja, das hat auch eine Gegenwartsbedeutung. Oh, singst du auch nur immer wieder ein neues Lied, ein neues Lob, einen neuen Dank und du wirst glückselig sein. Ja, hat Gott mir auch gesagt, ich habe jetzt 4600 Lieder schon gesungen, Gedichte geschrieben, tausend sind vielleicht schon gedruckt. Ja, ich singe immer wieder neues Lied, immer wieder bricht hervor und mein Geist verlockt und jauchzt in unvorstellbaren Wonnen und Seligkeit. Ich zeuge das hier, in tiefe Ergriffenheit vor Gott.
Und sagt mir sonst, das sei seine Krankheit, immer wieder ein Gedicht schreiben zu müssen.
Weil, in einer Nacht. Das war eine Krankheit, ja, aber es ist eine sehr angenehme Krankheit. Wie war es, dass ich Zigaretten rauche und Likör trinke und wer weiß was schreibe und so. Naja, weiter.
Und dann wird genannt, diese 144.000, wer das ist, was das für sind, das finden wir dann in einem anderen Zusammenhang, will ich jetzt nicht aufschlagen.
Die sind aus den 12 Stämmen Israels. Und wenn zu mir einer kommt, Mamone oder irgendjemand und sagt, ich bin bei den 144.000 Versiegelten. Und wenn sie nicht versiegelt werden, gehen sie verloren. Ja, da ist groß, ich bin bei den 144.000. Zu welchem Stamm gehören sie denn? Es sind doch 12 Stämme. 12 mal 12.000, zu welchem gehören sie denn? Hat da bis jetzt noch keine Antwort gegeben. Ja. Lasst euch doch nicht klappen. Der fromme Schwindel ist der gefährlichste.
Ich muss weitergehen. Dann kommt die erste Auferstehung. Die erste, die hineingeht ins Reich, ins Königreich Gottes. Nicht die erste, die überhaupt war. Die erste, die überhaupt war, das war die Auferstehung Christi. Denn er hat in allem den Vorrang. Und wir sind mit ihm auferstanden. Aber diese erste Auferstehung, das ist die hineingeht ins Reich Gottes. Oh, das gibt was. Da werden die auferstehen, die nie den Namen Jesu hörten. Aber die sich ausstreckten nach Heil und Reinheit und Frieden. Und das sind weit mehr Menschen. Das sind die großen, edlen Geister unter den Heiden. Die werden lebend hineingehen ins tausendjährige Reich. Wir werden umlernen, wir Pharisäer. Wir werden umlernen. Das sagt die Schrift. Römer 1 und 2 steht das klar geschrieben. Die Herrlichkeit suchen, die bekommen das ewige Leben. Ich gehe doch mal auswendig lernen. Das ist dann die erste Auferstehung. Ich will auch nur andeuten, damit Bruder Moon noch uns all diese Sachen kann. Offenbarung 20, 4 bis 6. Das ist das Zweite. Das sind die des Christus sind. Noch einmal, der Christus, das Haupt und die Glieder. Die des Christus sind, die Seelen unter dem Altar, die unzählbare Schar.
Die gehören alle zur zweiten Gruppe.
Die gehören alle zur zweiten Gruppe. Das sind die des Christus sind, wenn er kommt. Ist klar, mit seinem Kommen. Ja, zur zweiten Gruppe. Die des Christus sind, der männliche Sohn, die 144.000 und die erste Auferstehung. Die gehören alle zu der zweiten Gruppe. Und dann kommt die dritte Gruppe bis zum Ziel. Und die dritte Gruppe wird eingeleitet mit einem gewaltigen Gericht. Das ist das Gericht für den großen Weis. Aber wird eingeleitet mit einem gewaltigen Gericht. Das ist das Gericht für den großen, weißen Thron. Da kommen alle hinein. Da werden alle lebendig gemacht vor dem großen, weißen Thron. Da werden sie auferstehen in einen neuen Daseinszustand. Und dann, ja, habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, die werden lebendig gemacht. Nein, sie werden auferstehen. Lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Werden sie erst, wenn die ihnen beim Gericht vor dem weißen Thron zu diktierten Strafen vollzogen sind, dann werden sie lebendig gemacht, die Gottes Leben gefüllt. Aber da werden sie auferstehen. Auferstehung ist das Hineingehen in einen neuen Daseinszustand. Sie werden nicht nur auferweckt, sie werden auferstehen und werden dann das erleben, was wir dann lesen, Offenbarung 20, 11 bis 15 in allen, das ist Nummer 7. Und zuletzt Nummer 8, bis zum Ziele kommen dann alle. Hier, ich mache alles neu. Ich mache das alles zu einem unerhörten, bis jetzt noch nicht dagewesenen Kunstwerk. Müssen wir eigentlich das griechische Wort übersetzen. Eigentlich, um seinen Sinn einigermaßen zu begreifen. Auferstehen. Und dann verwendet gemacht, mit Gottes Licht und Kraft und Glanz und Schönheit und Herrlichkeit erfüllt zu werden. Und ich, wenn ich erhöhe mich von der Erde, werde ich mich wieder zu mir ziehen? Alle zu mir ziehen. Alle. Keiner hier, der herrlich zu sich ziehen wird. Aber er braucht nicht so lange zu warten wie die. Ihr dürft euch jetzt während der Stunde, während des Zuhörens, wenn einer noch nicht keine volle, lebendige Gewissheit und Freude seines Heils hat, darf er jetzt sein Herz öffnen und wird jetzt zum Sohn gezogen und kann die Tür verlassen und sagen, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, das habe ich hunderte Mal erfahren dürfen, das sind die glücklichsten Sekunden meines Lebens gewesen. Ja, alle zu mir ziehen. Dann geht es dahin, dass sich Gott erweist als der Retter nicht nur aller Menschen, sondern alles dessen, was er ins Dasein gerufen hat. Alle Ktisis, alle Geschöpfe. Und das auszuführen und durchzuführen, dass die dann neu gezeugt werden, dass sie zu einem Kunstwerk von Schönheit geprägt werden, ohne Mühsal, ohne Tränen, ohne Staub, ohne Sünde, ohne Not. Das ist die Funktion des Körpers des Christus. Und dass die Erde ein Paradies wird für 1000 Jahre. Das ist die Aufgabe Israels. Israel, Gemeinde und die beiden. Israel, der Waagrechten, die Gemeinde von unten nach unten, die beiden ergeben das Kreuz oder ergeben das Hefopfer, das hin und her gewebt wird, oder das Hefopfer, das gehoben und gesenkt wird, die beiden. Oder meinetwegen, sag du, Sektlein und los.
Messschnur
und Senkblatt. Ja, er gibt auch so. Der Aspekt braucht Messschnur und Senkblatt. Sonst kann er nichts bauen. Und so baut auch Gott das Heil der Welt mit diesen beiden Dingen. Und die Messschnur ist Israel. Und das Senkblatt ist die Gemeinde. Und die treffen sich und schmeißen sich in Christus dem Haus. Ach, was ist das so groß und herrlich? Und dann sind diese drei Dinge der Christus, der erste, die des Christus sind, bis zu Ende. Hört und läuft der Heilsplan Gottes ab. Wir hören ein Schlusswort von unserem teuren Leben Arthur. Zum Schluss dürfen wir einen Überblick noch hören, nämlich wie Gott in den Festordnungen in drei Großgruppen die drei großen Lebendigmachungsgruppen vordargestellt hat, bis in unausforschliche Einzelheiten. Das erste Fest, das für ganz Israel ein Fest war, heißt Passa. Nur für ein Wesen war dieses Fest das Gegenteil von einem Fest für das Lamm, das Passalamm. Das Passa, das erste Fest ist, heißt er gleichzeitig
ist das grundlegende Fest. Erst dadurch, dass das Lamm Gottes geschlachtet wurde, dieses Passahlamm Gottes, ist es möglich, dass überhaupt weitere oder überhaupt Feste Gottes gefeiert werden können. Nachdem aber das Passahlamm geschlachtet war, vollzog sich sofort anschließend unmittelbar selbstverständlich das Fest der ungesäuerten Brote, weil durch das Blut des Lammes die Reinigungskraft jeder Bosheit und Schlechtigkeit gegeben war. Jede Bosheit und Schlechtigkeit und Sünde auszufegen. So fege den alten Sauerteig aus, haben wir gehört. Und seid, werdet erfunden als ungesäuerte Brote Gottes. Wie ihr ungesäuert seid, durch die Gnade Gottes in Christus Jesus. Das dritte Stück der ersten Festgruppe, die erste Festgruppe, Passa, Überschrift, zerfällt in Passa, ungesäuerte Brote und der Erstlingsgarbe in Form einer einzigen Garbe, die dargebracht wurde. Es ist die erste Festgruppe, das erste Fest. Die Erstlingsgarbe, Christus, das Passahlamm, wir die ungesäuerten Brote, als unweigerliche Folge des geschlachteten Lammes. Die Erstlingsgarbe als weitere Schlussfolge in der ersten Festgruppe, wer ist die Erstlingsgarbe? Der Erstling Christus. Aber nicht mehr allein steht er da, sondern als Haupt seiner Gemeinde, die da ist, sein Leib. Und diese Gemeinde des Leibes des Christus ist die Erstlingsgabe Gottes. An erster Stelle. Und von dieser Erstlingsgabe Gottes lesen wir in, ausgerechnet in der Vordarstellung des Erstgeborenen in Israel. Nach dem Fleisch, das war Josef, der Träumer. Der hatte einen Traum. Wir schlagen auf 1. Mose 37, Vers 7. Und er sprach zu ihnen: Höret durch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und siehe, das ist ein geistlicherweise das Gesicht des Christus. Josef, durch Josef vordargestellt. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb aufrecht, lotrecht, senkrecht stehen. Was bedeutet das? Bedeutet die Auferstehung, die Entrückung, die Erhöhung der Gemeinde Jesu als Erstlingsgabe. Und jetzt Achtung, diese Gabe hier und in den Opfergesetzen der Festordnungen, wo bei der ersten Festgruppe die Erstlingsgabe dargebracht werden müsste, heißt in der griechischen Übersetzung, die Jesus und die Apostel gebraucht haben, vom Alten Testament, heißt diese Erstlingsgabe Abache. Genau das Wort, wo wir lesen, der Erstling Christus, die Abache Christus. Das ist die Erstlingsgabe. Eine Garbe ist wohl eine Einheit, aber besteht aus einer Vielheit. Der Leib zwar ist einer, hat aber viele Glieder. Stand aufrecht da.
Das war die Folge. Und alle anderen neigen sich vor seiner Gabe. Liebe Geschwister, wenn wir die Dinge langsam, aber sicher schauen können, verstehen können, wie reich sie werden gemacht. Die erste Festgruppe entspricht genau dem, was Gott mit uns, den Gliedern des Leibes des Christus, in Herrlichkeit nach seiner Ordnung an erster Stelle vollziehen wird. Zweite Ordnung der Lebendigmachung heißt, danach die, die des Christus sind, seine Familienangehörigen, sind nicht mehr sein Leib, seine Braut, seine Freunde, die Freunde des Bräutigams, die Freundinnen der Braut, die Jungfrauen bei der Hochzeit und so weiter. Das sind die weiteren Ordnungen, die werden dargestellt durch die zweite Festordnung, nämlich 50 Tage nach Passa fand das sogenannte Wochenfest statt, weil sie 7 Wochen zu zählen hatten, also 49 Tage, und dann war der 50. Tag ein besonderes Fest. Dort wurden viele Gaben und viele Opfer dargebracht. Dieser 50. Tag heißt im Deutschen, Entschuldigung, im Griechischen, im Neuen Testament, Pentekoste, auf Deutsch verquarkst, Pfingsten. Hat Gott, der Geist Gottes, dieses zweite Fest am 50. Tag zu feiern, im Neuen Testament gewaltig erhöht und mit Würde versehen? Pfingsten. Ich denke ja. Aber wo vollzog sich das? In Jerusalem? Es waren Juden da, aus allen Herren Ländern. Juden zum Passafeste nach Israel gekommen und zum Pfingstfeste hier. Oder dort. Pfingsten war erst möglich, nachdem Christus den Himmel gefahren war, nicht? Zuerst musste er zum Vater gehen. Und erst von dort aus konnte er den Heiligen Geist damals auf Pfingsten herniedersenden. Und liebe Geschwister, bevor der Heilige Geist neu auf Jerusalem, auf den Staat Israel von heute fallen kann, muss was vorher geschehen, ist nicht leicht, nicht schwer zu erraten. Muss zuvor der Leib des Christus zum Vater gegangen sein. Und dann erst kann auf Israel der Geist, der Heilige Geist ausgegossen werden. Die zweite Festordnung, kurz Pfingsten, alles was damit zusammenhängt, denken wir, im tausendjährigen Reich gilt ja dann. Und der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch, über Fisch und Vogel und Mensch und was irgendwie die Schrift unter Fleisch versteht. Das ist die zweite Festgruppe, dargestellt durch die zweite Festordnung. Und wenn wir dort alle die Opfergesetze in der zweiten Etappe kennen würden, würden wir schon alles sehen und verstehen, was kommen wird in Herrlichkeit. Die dritte Festgruppe findet erst 7 Zeiten, 7 Monate später statt, nachdem das Passa geschlachtet wurde. Was heißt das? 7 Zeiten später. Das ist eine Fülle von Zeiten. Am Ende der Äonen erst geschieht was. Da kommt zuerst das Posaunenfest, Ansatz, Eröffnung, finden wir schon, wenn die 7 Posaunen erschallen bei den Offenbarungsgerichten. Das Posaunenfest eröffnet das Fest des Versöhnungstages. Was heißt das? Der Tag der Versöhnung am Ende der Äonen ist durch die Festordnung des Gesetzes ja schon Zeit gebunden zuvor verkündigt, nämlich, dass das, was mit der Schlachtung des Lammes vor 2000 Jahren geschah, wodurch der Grund für eine neue Schöpfung gelegt wurde, dass das, was wozu damals vor 2000 Jahren der Grund gelegt wurde, der Vollertrag, die Endernte, kommt erst wann zustande? Die Endversöhnung. Sieben Zeiten nachher. Sieben bestimmte Gotteszeiten, wenn nicht Äonen später. Aber kommt sie? Kommt ein Versöhnungstag? Längst nachdem der Heilige Geist ausgegossen war über alles Fleisch im tausendjährigen Reich, noch viel, viel später, kommt ein Versöhnungstag. Der Versöhnungstag des All. Aber erst dann. Aber er kommt. Ganz sicher. Und das ist der Auftakt zum Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest bestand in den Einzelanordnungen darin, dass sie von jederlei Baumgattung aus den Gebirgen überall Zweige hereinbringen sollten ins Heiligtum und in die Stadt Gottes. Und dort Hütten zu bauen mit ihnen. Was heißt das? Das waren doch Abbrüche von jeder Gattung Mensch, denn ich sehe Menschen, als wären es Bäume, nicht wahr? Steht geschrieben. Das heißt, von jeder Gattung Mensch sind dann bereits ins Heiligtum Gottes und in die Stadt Gottes eingefügt worden, zu einer Hütte Gottes unter den Menschen. Und wenn die Anbrüche, der Anbruch heilig ist, dann ist die ganze Masse, sind alle diejenigen in den Augen Gottes heilig, von denen sie abgebrochen wurden. Ist das auch Evangelium? Und als Schlussbucke dieses Laubhüttenfestes wird am Schluss ausgerufen, jetzt ist das große Heil- und Jubeljahr gekommen. Jeder Gebundene, jeder Knecht, jeder Verschuldete ist augenblicklich freigesprochen und in die ihm von Anfang an von Gott zugedachten Reichtümer eingesetzt. Halleluja. Amen.
Amen.
Sie aber sprachen ja.